Willkommen zu einer neuen Folge der Hochschulkiste. Heute tauchen wir in die spannende Welt der nachhaltigen IT und Digitalisierung ein. Gemeinsam mit Dr. Marc Körner und Leo Schick, zwei Experten der Forschungsgruppe Nachhaltiges Energiemanagement und Mobilität am Fraunhofer FIT, beleuchten wir, wie digitale Technologien die Dekarbonisierung und ein nachhaltiges Wirtschaften vorantreiben können. Von digitalen Produktpässen über Nachhaltigkeitsdaten bis hin zu regulatorischen Herausforderungen diskutieren wir die Chancen und Hürden auf dem Weg zu einer grünen IT-Welt. Freut euch auf spannende Einblicke und einen Ausblick in die Zukunft nachhaltiger Digitalisierung. Herzlich willkommen. Hi Marc, hi Leo. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, danke dir für die Einladung.
Vielen Dank für die Einladung.
Bevor wir inhaltlich reinstarten, wieso, weshalb, warum ihr überhaupt hier heute da seid, würde ich euch bitten, vielleicht euch kurz vorzustellen, dass die ZuhörerInnen wissen, womit sie es hier zu tun haben. Willst du starten?
Gerne, ja. Mein Name ist Marc Körner. Ich bin Forschungsgruppenleiter am Fraunhofer FIT, Institutsteil Wirtschaftsinformatik. Leite dort zusammen mit dem Jens Strücker, der an der Uni Bayreuth Professor für Wirtschaftsinformatik ist, die Gruppe Nachhaltiges Energiemanagement und Mobilität. Darüber hinaus bin ich am FIM-Forschungsinstitut für Informationsmanagement noch beschäftigt und habilitiere mich an der Uni Bayreuth an der Schnittstelle von Wirtschaftsinformatik und digitaler Nachhaltigkeit, nenne ich es immer. Da kommen wir bestimmt im Laufe des Gesprächs heute auch nochmal so ein bisschen drauf, ja, was das konkret tatsächlich ist. Ursprünglich von meinem Hintergrund her komme ich aus der VWL eigentlich viel mehr. Ja, bin dann im Laufe meines Studiums sozusagen in die Wirtschaftsinformatik reingeschlittert durch verschiedene Veranstaltungen und habe mich dann unter anderem, ja, weil mich dieses Thema, über das wir ja heute sprechen wollen, Energiewende, Digitalisierung, ja, digitale Energiewende. Genau, das Thema hat mich inhaltlich gepackt, ja, im Studium, habe dann auch darüber promoviert vor 3 Jahren. Genau, und bin seitdem in der akademischen Welt und bei Fraunhofer sozusagen unterwegs, genau.
Genau, ich bin Leo Schick, ich promoviere in der gleichen Forschungsgruppe bei Jens Strücker, bin auch beim Fraunhofer FIT jetzt angestellt und komme ursprünglich von der TU Dresden, bin Wirtschaftsingenieur. Dort hatte ich dann auch so meine ersten Berührungspunkte zur Nachhaltigkeit, da auch eher aus so einer volkswirtschaftlichen Perspektive, bin dann aber in die Wirtschaft gestartet, erstmal nach meinem Abschluss und habe 3 Jahre im Mittelstand gearbeitet. Und da war dieses Thema Digitalisierung einfach brennend oder ganz klar, dass wenn man irgendwie Schritte in der Nachhaltigkeit gehen möchte, muss man das gemeinsam mit der Digitalisierung denken. Und dann habe ich mich dazu entschieden, die Promotion zu starten und bin jetzt seit einem Jahr mit dabei und finde immer tiefer in die Themen, die wir heute dann weiter besprechen werden.
Super, vielen Dank. Ich glaube, Leo, dir würde ich gerne noch eine kurze Rückfrage stellen, vielleicht für die ZuhörerInnen auch, gerne auch als Werbeblock nutzen, wenn du magst, weil wir uns ja ursprünglich kennengelernt haben über eine Veranstaltung vom Fraunhofer, ne? Und da macht ihr auch viel mit der Technischen Hochschule Augsburg. Daher kommt die Verbindung heute, ne?
Genau, also wir sind da immer interessiert dran, auch Studierende der Technischen Hochschule Augsburg zu gewinnen für unsere Themen. Wir hatten uns damals unterhalten über das DIR-Projekt, über das wir heute ja auch noch sprechen werden. Und ich glaube, für die Studierenden ist es einfach eine tolle Möglichkeit, in die Themen reinzufinden, vielleicht auch schon mal so orientierungsmäßig zu sehen, wie könnte eine Promotion aussehen, wie sehen Stellen in der Forschung aus und bei uns dann in super vielfältigen, spannenden Projekten mitzuwirken.
Eine Ergänzung nur dazu noch, vielleicht für die Studierenden interessant. Ich hatte ja gerade noch so ein bisschen erwähnt, ja, Fraunhofer FIT und auch FIM-Forschungsinstitut für Informationsmanagement. In diesem Kontext arbeiten bei uns am Institut auch 3 Professoren mit, die hier an der Technischen Hochschule Augsburg sind. Das ist der Björn Heckel, Christoph Buck und der Wolfgang Kratsch. Ja, also Thema Werbeblock, die Veranstaltungen von den Kollegen sind sicherlich auch interessant. Genau, aber daher kommt auch so ein bisschen jetzt der Connex eben, ganz genau.
Super, ich glaube, das Thema haben wir jetzt ausreichend motiviert. Vielleicht können wir da am Ende dann nochmal kurz auf die Details eingehen, welche E-Mail oder welche Website man da sich anschauen kann. Aber Leo, du hast es gerade schon angesprochen, das DIR-Projekt. Ich glaube, das wäre vielleicht ein ganz guter Start, hier heute reinzustarten. Ich weiß nicht, einer von euch beiden, könnt ihr vielleicht mal so ein bisschen erstmal allgemein das Projekt motivieren oder erzählen, worum es da geht oder woher das entstanden ist?
Genau, dann würde ich da gleich mal einsteigen. Also das DIA-Projekt begleitet mich jetzt seit einem Jahr und im Großen und Ganzen geht's oder widmen wir uns da den Dynamiken, die sich im Energiesystem ergeben, seitdem eben zunehmend erneuerbare Energien ans Netz gehen. Das bedeutet, dass, oder wenn man historisch zurückschaut, mit konventionellen Kraftwerken konnte man eben die Einspeisung sehr genau planen. Das heißt, man hatte eigentlich keine volatile Einspeisung, sondern nur in Teilen, aber eine gut prognostizierbare volatile Nachfrage. Und das dreht sich jetzt halt. Und wir sehen mit den erneuerbaren Energien, dass wir halt viel stärkere Schwankungen in der Stromeinspeisung haben. Und dementsprechend muss sich da auch das Energiesystem adaptieren. Und dabei spielt die Dezentralisierung bzw. die Speicherflexibilisierung eine große Rolle. Und wir schauen uns im DIR-Projekt dann konkret an, wie sich eben dezentrale Kleinstflexibilitäten, das können Wärmepumpen oder Batteriespeicher sein, netzdienlich in das System integrieren lassen.
Jetzt sind wir hier an der Fakultät für Wirtschaftsinformatik oder Informatik allgemein. Wie setzt ihr das denn um oder welche Themen, vielleicht auch digitale Schnittstellen, habt ihr da, die ihr benutzt? Kannst du da vielleicht noch ein bisschen eingehen? Ich glaube, wir haben eine recht technische Zuhörerschaft, die interessiert es sicherlich.
Ja, also wir sind dort in einem größeren Konsortium, also das ist ein öffentliches oder durch das BMWK gefördertes öffentliches Projekt, in dem wir mit unseren Konsortialpartnern uns einerseits anschauen, wie lassen sich denn optimierte Energiefahrpläne auf den Anlagen selber umsetzen. Das bedeutet, wir haben da einen ganz starken Optimierungsteil von durch Energiemanagementsysteme, die schon in den Haushalten installiert sind. Und dann geht es aber auch darum, okay, wie lassen sich diese Daten, die wir auf den Anlagen sammeln, an die Übertragungsnetzbetreiber weitergeben, sodass die sinnvoll für ihre Einsatzplanung nutzen können. Und wir beim Fraunhofer FIT schauen uns da ganz speziell an, wie sich digitale Maschinenidentitäten nutzen lassen, um Verifizierbarkeit in das System zu bringen. Das heißt, dass die Übertragungsnetzbetreiber am Ende tatsächlich wissen, von wem sie denn jetzt gerade Flexibilitätsleistungen bezogen haben.
Um das vielleicht ein bisschen haptischer zu machen, wie kann man sich das vorstellen, eure Projektarbeit? Ist das ein kleineres Team oder seid ihr da im Austausch wirklich mit der Industrie auch oder mit dem Unternehmen?
Wir sind da tatsächlich mit einem großen Übertragungsnetzbetreiber direkt im Austausch. Das heißt, es sind so normale Konsortialsettings, würde ich sagen, in dem sich Industrie, Normungsgesellschaften, Forschung treffen und gemeinsam gefördert durch das BMWK und irgendwie begleitet durch einen Projektträger, das ist in unserem Fall das DLR, sich einem komplexen Problem widmen und das gemeinsam aufarbeitet. Und man formuliert dann Arbeitspakete und arbeitet diese Arbeitspakete eben ab beziehungsweise teilt innerhalb der Arbeitspakete auch die einzelnen Arbeitsschritte den jeweiligen Konsortialpartnern zu.
Und insgesamt vielleicht noch eine Ergänzung, ja, weil du gefragt hast, so wie läuft die Arbeit sozusagen ab, ja, wie groß ist das Team, das Projektteam? Wir sind ungefähr 20 Leute, würde ich mal sagen, ja, die da wirklich aktiv Tag und manchmal auch Nacht an den Themen irgendwie arbeiten und da wirklich auch dran sind. Ne? Leo hatte ja schon gesagt, ja, wir haben die Industrie dabei, also Energiewirtschaft dabei, wir haben Normungsgremien dabei, wir haben natürlich aber auch Softwarefirmen dabei. Ja, du hattest ja das Thema angesprochen, Digitalisierung, welche Rolle spielt das, kann ich gerne auch gleich nochmal kurz was dazu sagen. Also das heißt, ja, wir haben Softwareentwickler dabei, wir haben natürlich auch Unternehmen noch dabei, die diese Flexibilitätsanlagen, ja, oder diese Kleinstflexibilitäten sozusagen verwalten. Ja, in Norddeutschland beispielsweise ist das ein Unternehmen, die große industrielle Batteriespeicher haben, ja, die wir eben verwenden wollen, ja, die wir einbinden wollen in diesen Redispatch-Prozess. Genau, das heißt, es ist ein diverses Konsortium. Ja, das Ziel von solchen Konsortialprojekten oder jetzt ganz konkret in unserem Falle von dir ist es eben, einen möglichst umfassenden Blick auf eine Problemstellung gewinnen zu können und dann Lösungen dafür zu entwickeln. Ne? Das heißt, genau, wir sind ein diverses Konsortium und arbeiten da jetzt mittlerweile seit 2 Jahren dran, eben zu einer Lösung zu kommen, starten jetzt dann im neuen Jahr, im Januar auch wirklich mit einem ganz konkreten Feldtest rein. Ja, das heißt, wir haben gerade einen Prototypen entwickelt, quasi ein digitales Software-Artefakt sozusagen und werden das jetzt auch im Feldtest dann verproben.
Das klingt sehr spannend. Das könnt ihr auch gerne vielleicht noch ein bisschen im Detail erklären. Wie sieht es aus? Also was kann dieses Artefakt oder worum soll es da gehen?
Ja, also ganz generell ja auch, weil du vorher noch gefragt hattest, welche Rolle spielt die Digitalisierung. Leo hat es ja gerade so ein bisschen angeteasert beziehungsweise angerissen schon. Ja, wir sind einfach, wenn wir an die Energiewende denken, ist es nicht nur für die Endverbraucherinnen und Endverbraucher irgendwie ein großer Umbruch, der da irgendwie passiert. Ja, wenn man jetzt so an den klassischen Hausbesitzer oder Eigenheimbesitzer, Besitzerin denkt, ja, dann stellt sich da die Frage, brauche ich mir jetzt eine Solaranlage aufs Dach? Ja, brauche ich mir vielleicht noch einen kleinen, wenn die finanziellen Ressourcen irgendwie da sind, einen kleinen Batteriespeicher oder sonst was irgendwie in den Keller. Aber auf der anderen Seite ist es wirklich eine ganz strukturelle Transformation, die das Energiesystem, das ja eh schon wahnsinnig komplex ist, ja, man hat irgendwie die Stromerzeugerinnen, Stromerzeuger, ja, also Kraftwerksbetreiberinnen sozusagen, ja, man hat dann verschiedene Netzbetreiber, die wieder dafür sorgen, dass der Strom dann auch da hinkommt, wo er eben hinkommen soll, ja, wo die Nachfrage ist. Und dieses eh schon sehr komplexe System wird jetzt eben durch die Umstellung auf erneuerbare Energien und vor allem auch auf eine sehr dezentrale Einspeisung, ja, wieder Stichwort PV-Anlage irgendwie auf dem Einfamilienhaus, wird das System weitaus dezentraler. Man hat auf einmal viel, viel mehr Stakeholder in so einem System, weil man halt nicht nur, ja, also überspitzt gesagt, nicht nur das eine Atomkraftwerk hat, das in einem bestimmten Bereich eben in einer bestimmten Region den Strom liefert, sondern ganz, ganz viele verteilte kleine Anlagen. Und die gilt es natürlich auch zu managen, ja, und zwar effizient zu managen. Das ist eben die Aufgabe der Netzbetreiberinnen und Netzbetreiber. Und mit unserem Projekt, ja, versuchen wir die Mechanismen oder einen ganz spezifischen Mechanismus, nämlich den Redispatch-Mechanismus, der dafür zuständig ist, das Stromangebot jederzeit quasi in Einklang zu halten mit der Stromnachfrage. Denn das ist einfach ja physikalisch sozusagen die Grundvoraussetzungen, dass es kein Blackout gibt, dass der Strom fließt sozusagen. Dieses Angebot und die Nachfrage eben in Einklang zu bringen oder im Einklang zu halten. Das heißt, ja, long story short, wir brauchen einfach, um dieses dezentrale, komplexe System zu managen, effizient zu managen, ganz, ganz viel Automatisierung, ja, und Automatisierung, da klingelt natürlich bei ganz vielen direkt dann Digitalisierung wiederum, ja, das heißt, man braucht einfach digitale Infrastrukturen, mit denen man dann oder auf Basis deren man dann sozusagen ein System managen kann, effizient und automatisiert managen kann. In unserem Kontext ist es eben ganz genau der Datenaustausch. Ja, also das ist das, was wir uns im ganz Konkreten eigentlich anschauen. Wie kann ein verifizierbarer und gleichzeitig datenschutzkonformer Datenaustausch zwischen diesen Besitzerinnen und Besitzern dieser verteilten Kleinstanlagen, PV, Wärmepumpe, E-Auto und eben den Netzbetreiberinnen und Netzbetreiber am Ende des Tages ablaufen.
Ja. Super, vielen Dank. Wir haben ja einen recht breiten Strauß an Themen auch mitgebracht heute. Und bevor ich aufs nächste Thema überleiten möchte, nochmal kurz die Rückfrage, Leo. Bei dem Tierprojekt, seit du da mit dabei bist, gab es da für dich Aha-Momente? Weil da waren jetzt doch relativ viele Themen dabei, die am Alltag dran sind. Hattest du da vielleicht den einen oder anderen Moment, wo du dir gedacht hast, hätte ich jetzt ganz anders gedacht oder interpretiert?
Also ich glaube, das sind laufend Aha-Momente, die man da hat, vor allem wenn man sich der Komplexität des Energiesystems widmet. Und jetzt erst vor kurzem wird ja lebhaft über die Flexibilisierung der Netzentgelte debattiert. Und wenn man sich dann mit solchen Themen befasst und dann die marktlichen Dimensionen dabei denkt und versteht, was es auch für Anreize geben kann in so einem System, sich eventuell nicht netzdienlich oder das System auszunutzen. Das alles zu verstehen, das sind laufend irgendwie Aha-Momente und man taucht da immer tiefer in die Debatten ein und das ist insgesamt einfach ein total spannendes Feld, weil die Schnittstelle zwischen Digitalisierung, Regulatorik und tatsächlichem Marktgeschehen, glaube ich, in wenigen Anwendungsfeldern so präsent ist und wo man tatsächlich mit Marktmechanismen auf physikalische Phänomene innerhalb des Netzes einwirken kann. Und das besser zu verstehen, ist einfach total spannend und macht total viel Spaß.
Super, vielen Dank. Das nächste Thema, was ich so ein bisschen mitgebracht hätte, wäre eben der digitale Produktpass und Freiheitsgrade durch Technologie allgemein. Ich denke, das passt ganz gut jetzt. Das haben wir schon so ein bisschen angeschnitten. Gerne mal zu dir rüber, Marc. Du beschäftigst dich ja auch mit Green Information Systems und Energieinformatik. Wie sieht denn da ganz konkret so ein Beitrag der digitalen Technologie aus? Oder kannst du da ein bisschen was dazu sagen?
Gerne vielleicht ganz kurz erst noch zur Begriffserklärung von Green Information Systems, hast du gerade genannt. Also Information Systems ist ja sozusagen die englische Bezeichnung für die Wirtschaftsinformatik und Green, also grün, ja, nachhaltig sozusagen. Es geht bei Green Information Systems also darum, wie man die Wirtschaftsinformatik oder die Digitalisierung im Allgemeinen eben für Nachhaltigkeit einsetzen kann. Ja, wie kann man digitale nachhaltige Lösungen sozusagen entwickeln und am Ende auch implementieren. Genau, aber zum Thema vielleicht digitaler Produktpass beziehungsweise generell der Frage danach, ja, was kann jetzt die Digitalisierung für eine Dekarbonisierung oder für die Dekarbonisierung, ja, also für die Senkung der Treibhausgasemissionen irgendwie leisten oder bringen. Also die größten Potenziale für die Senkung von Emissionen, ja, liegen ganz klar in der Effizienzsteigerung beziehungsweise generell einfach einem nachhaltigen Management aller Prozesse, gerade auch in der industriellen Fertigung natürlich. Und hier ist es so, dass man eben, ja, ich komme wieder auf das Thema Automatisierung, was wir gerade schon ganz kurz hatten, ja, aber Automatisierung und eben oder Automatisierung durch Ansätze, ja, in Richtung IoT, künstliche Intelligenz, Industrie 4.0, da gibt es ja einen ganz großen Strauß an Möglichkeiten, ja, wo man da eigentlich ansetzen kann und wo auch die Industrie sozusagen ansetzen muss. Und eben das DIR-Projekt ist da jetzt eine Möglichkeit, wo wir zeigen, wie sozusagen IT-Infrastrukturen eben interoperable Systeme auch schaffen kann. Das heißt, wir arbeiten generell bei uns auch in der Forschungsgruppe, ne, um da auch nochmal so einen kleinen Einblick zu geben, was wir tagtäglich irgendwie machen in der Forschung, ja, an verschiedenen Projekten, wo es dann eben unter anderem darum geht, systematisch die Energiedateninfrastruktur wirklich auch zu erneuern. Ja, das heißt, Daten ist einfach, die Zuhörerinnen und Zuhörer werden es sicherlich auch in vielen Vorlesungen immer wieder hören, ja. Aber Daten sind an der Stelle einfach der große Enabler sozusagen für nachhaltige digitale Lösungen. Und da ist es eben so, ja, dass wir in unseren Projekten, wo wir mit der Industrie zusammenarbeiten, sehr häufig sehen, dass eben eine fehlende Interoperabilität, fehlende einheitliche Standards sozusagen, beispielsweise auch für das Teilen von Daten, eben dazu führen oder dazu führt, ja, dass so dieser letzte Push dann sozusagen die Ideen, die Ansätze, ja, die teilweise auch schon verprobten Ansätze, die es eben in der Forschung, in verschiedenen Forschungsprojekten irgendwie gibt, die dann auch wirklich sozusagen an den Markt zu bringen, in die Unternehmen reinzubringen. Genau.
Vielleicht mal den Ball zu dir rübergespielt, Leo. Nachhaltigkeitsdaten allgemein, welche Chancen siehst du da für das Klima und die Wirtschaft? Ich denke, Daten gibt es genug. Viel kommt dann auf die Auswertung drauf an oder wie man mit den Daten umgeht, ne?
Ja, da würde ich jetzt sogar widersprechen. Ich glaube, dass Nachhaltigkeitsdaten noch gar nicht in dem Maße zur Verfügung stehen, wie man sie eigentlich bräuchte. Und wenn wir uns so eine Regulierung wie die CSRD anschauen, also die Corporate Sustainability Reporting Directive, dann geht es da ja erstmal primär darum, dass wir systematisch anfangen wollen, Daten zu heben. und dass wir sagen wollen, okay, wir brauchen jetzt nicht nur den Preis in unseren Entscheidungen, sondern wir wollen auch Nachhaltigkeits- und Emissionswerte für unsere Entscheidungen heranziehen. Und diese Informationen liegen noch gar nicht, die liegen zum Teil noch gar nicht vor. Die liegen natürlich dann partiell, wenn man sich irgendwie ganz tief in Lieferketten eingräbt, dann kann man diese Daten schon heben. Aber sie liegen jetzt erstmal den Entscheiderinnen und Entscheidern im operativen Geschäft, liegen sie nicht vor. Und ich glaube, dass wir daran arbeiten müssen, dass diese Nachhaltigkeitsdaten, Emissionsdaten tatsächlich in operative Prozesse integriert werden müssen, effizient integriert werden müssen, damit man dann auch sinnvoll entscheiden kann. Ja? Und dann in Kombination mit einem CO2-Preis bedeutet das dann eben auch, dass die in Unternehmen identifizieren können, wo haben sie denn Einsparungspotenziale, wenn sie Emissionen effizient reduzieren. Und da gibt es aber noch riesengroße Datenlücken. Also das ist im Einkauf von oder entlang komplexer Lieferketten wird halt preisorientiert eingekauft. Und derzeit stehen die Unternehmen ja vor der Herausforderung, dass sie dann nach hinten schauen müssen, ja, okay, was habe ich denn jetzt eigentlich eingekauft? Wie ist denn die Compliance mit den Regulatoriken und diesen Datenstand erstmal zu heben und sinnvoll so aufzubereiten, dass auch keine Wettbewerbsnachteile zwischen den Unternehmen entstehen? Das ist eine riesengroße Aufgabe und da können wir aber mit digitalen Technologien und Lösungen wie dem digitalen Produktpass, wenn er denn auch sinnvoll aufgebaut ist, wenn die IT-Infrastrukturen sinnvoll designt sind, können wir da einen Riesenhebel haben und die Verwaltung dieser Daten total effizient gestalten.
Zum digitalen Produktpass werde ich gleich nochmal nachhaken, aber nochmal kurz an dich, Leo, die Rückfrage, weil du sagst oder mir widersprochen hast mit der Verfügbarkeit von Daten. Wie nimmst du das denn im DIR-Projekt wahr? Habt ihr da Probleme, wirklich gute Datensätze zu erheben oder rauszubekommen? Ich würde jetzt, bin jetzt nicht tief drin im Thema, aber ich würde vermuten, Thema Stromnetz, das ist ja ein Thema, was funktionieren muss. Also würde ich vermuten, dass da auch ein gewisses Fundament erstmal gegeben ist an Datensätzen und Informationssicherheit.
Also im DIR-Projekt beschäftigen wir uns ja damit einmal technisch zu zeigen, dass es eben möglich ist, Flexibilitätsdaten an die Übertragungsnetzbetreiber weiterzugeben. Und wir nutzen natürlich Systeme, wo wir diese Daten erheben können. Ja, den Scope zu erweitern und in die Haushalte reinzuschauen, wo eventuell noch kein EMS-System mit einer digitalen Schnittstelle vorhanden ist, das ist dann die nächste Herausforderung und dann spricht man auch ganz schnell über den Smart Meter Rollout und das ist ja ein Riesenthema in Deutschland. Es geht halt nicht so schnell voran, wie man es eigentlich bräuchte und insofern hast du absolut recht. Es gibt noch riesen Datenlücken. Im DIR-Projekt haben wir jetzt irgendwie die schöne Ausgangslage, dass wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, die eben auch schon so einen gewissen Digitalisierungsgrad haben. Aber wenn wir dann das System irgendwie mit einem Smart Meter Rollout vergleichen wollen und sagen wollen, ja, okay, wir haben jetzt hier eine technische Lösung, jetzt wollen wir das in die breite Anwendung bringen, dann sind da immer noch Riesenschritte zu gehen.
Vielen Dank. Da ist also schon mega viel dabei und ich versuche die Begriffe, die jetzt hier so fallen, ein bisschen zu sortieren. Marc, der digitale Produktpass wurde jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Magst du den vielleicht erstmal nochmal allgemein erklären, dass man da abgeholt ist und dann vielleicht ein bisschen darauf eingehen, was für Chancen und Möglichkeiten für Unternehmen da entstehen können?
Ja, kann ich gerne machen. Also digitale Produktpass ganz generell, ja, zielt da drauf ab, also in erster Linie erstmal mehr Transparenz, Leo hatte das gesagt, ja, entlang komplexer Wertschöpfungsketten oder Lieferketten eigentlich zu schaffen. Ne? Vor allem für den Aufbau von Kreislaufwirtschaften, ja, also zirkulären Wertschöpfungsketten, ist er ein ganz, ganz wichtiger Baustein eigentlich, um eben Recyclingfähigkeit beispielsweise von Produkten nach ihrer eigentlichen oder originären Nutzungszeit sozusagen festzustellen. Ne? Und auf der Grundlage von digitalen Produktpässen können dann beispielsweise Recycler oder Recyclingunternehmen entscheiden, ob sie Bauteile eines Produkts irgendwie direkt wiederverwenden wollen, ob sie überhaupt wiederverwendet werden können sozusagen. Ja, ob da irgendwelche Giftstoffe oder sonst was mit drin verbaut wird oder ob das besonders gesondert behandelt werden muss. Genau, das heißt, am Ende des Tages geht es darum, für Produkte einen digitalen Ausweis, in Anführungszeichen, ja, einen Pass sozusagen zu haben, in dem einfach gespeichert ist, wie setzt sich dieses Produkt, ja, wenn man jetzt, keine Ahnung, beispielsweise an einen Kühlschrank denkt, ja, oder auch ein Laptop ist ja, oder ein Handy, ja, ganz klassische Beispiele, die da immer wieder angeführt werden, wie setzt sich dieses Produkt eigentlich zusammen, woher kommen welche Bauteile dieses Produktes, ja, wie wurden die auch produziert? Es geht im Zweifel dann bis auch hin zu solchen Fragen, wie und wo wurden beispielsweise seltene Erden für einen Akku in einem Handy abgebaut? Ja, da kommt man dann natürlich ganz schnell wieder eben in dieses Nachhaltigkeitsthema rein, nämlich dann die Frage danach, kann ich als Endkunde, als Endkundin, kann ich vielleicht als produktverkaufendes Unternehmen sozusagen, ja, im B2C-Markt dann nachvollziehen, auch wirklich, woher kommen jetzt einzelne Bauteile eben in diesem Handy drin, ja, aus welcher Mine kommen die, wurden da Standards eingehalten wie Menschenrechte, ja, wurde da eingehalten quasi die Vermeidung von Kinderarbeit beispielsweise, ja, alles. Das sind alles Themen, alles Informationen, die von der Konzeption her eben in so einem digitalen Produktpass verarbeitet und gespeichert werden können. Das ist auf der einen Seite eine interessante Information für uns natürlich, ja, die wir täglich irgendwie Produkte einkaufen. Kann genauso gut auch eine Banane im Supermarkt sein oder ein Apfel, ja. Auf der anderen Seite ist es aber, wie der Leo gerade schon gesagt hat, aufgrund von regulatorischen Sachen und auch Berichtspflichten für Unternehmen, also wirklich im B2B-Bereich, wahnsinnig spannend und auch wichtig, diese Informationen A zu haben. Das ist schon mal die eine Herausforderung, ja, und B dann entsprechend auch noch zu verarbeiten. Also wir sprechen da immer von auf der einen Seite interorganisationalen Herausforderungen, also wie teile ich die Daten zwischen den Unternehmen und natürlich in einer Art und Weise, und da schließt sich dann schon fast auch wieder der Kreis zu dem DIR-Projekt, in einer Art und Weise, wo ich A, diese Daten oder diese Informationen in einer verifizierbaren Art und Weise habe, aber B, natürlich will ich als Unternehmen auch nicht meine komplette Lieferkette offenlegen. Ja, das sind ja wettbewerbsrelevante Informationen, die mich im Zweifel von einem Wettbewerber eben abheben, ja, oder abheben können. Das heißt, da muss man Lösungen finden in diesem Spannungsfeld auf der einen Seite zwischen Verifizierbarkeit und eben Privacy, Datenschutz im Größeren. Genau, und das ist quasi die Herausforderung interorganisational bei digitalen Produktpässen. Und die andere Frage, mit der wir uns auch stark beschäftigen, ist sozusagen intraorganisational. Wie können dann Unternehmen diese Daten eigentlich sinnig verarbeiten? Ja, zum einen eben für solche regulatorischen Geschichten mit Blick auf Reporting-Themen. Auf der anderen Seite, und das muss aber ja das eigentliche Ziel sein, wenn wir über Nachhaltigkeit in Unternehmen sprechen, wie können Unternehmen diese Daten, diese Informationen nutzen, um auch wirklich nachhaltig zu managen. Ja, also das Ziel muss ja sein, dass Unternehmen ihre Prozesse, ihre Produktionszyklen eigentlich in Richtung Nachhaltigkeit umbauen. Ja, das heißt, nachhaltige Faktoren auch einfach ein wichtiges Entscheidungskriterium sozusagen in Unternehmen werden.
Spannend. Ich sitze ja hier und bin im Endeffekt dann ja der Endverbraucher, dem solche Produktpässe zugutekommen könnten. Und wenn ich das jetzt so höre, dann denke ich mir, ja, super, toll, es interessiert mich auch, oder wenn ich jetzt mir ein Elektroauto anschaffen würde, dann würde mich das auf jeden Fall interessieren, wo jetzt der Akku herkommt oder die Bestandteile herkommen. Aber wenn ich jetzt nochmal die kritische Rückfrage stellen dürfte, ich weiß nicht, ob man den Endverbraucher da teilweise auch überfordert. Muss ich wirklich bei einem Auto wissen, wo jede einzelne Schraube hergestellt ist und aus welchem Bestandteil diese eine Schraube ist? Also ist es dann nicht irgendwann auch zu viel? Oder vielleicht auch das einfachere Beispiel von der Banane genommen. Ich denke, es ist super interessant für jemanden zu wissen, wie viel CO2 damit vielleicht entstanden ist. Aber muss man das wirklich dann sofort dem Endkunden zugänglich machen? Wie weit, denkt ihr, ist es wirklich relevant? Und inwieweit ist es vielleicht einfach nur eine Machbarkeitsstudie?
Also ja, es ist eine sehr, sehr relevante und sehr gute Frage, mit der wir uns tatsächlich auch in ein paar Forschungsprojekten aktuell beschäftigen. Und die Unterscheidung, die wir da ganz grundsätzlich immer treffen, ist die natürlich zwischen Daten, also zwischen Primärdaten und Informationen, ja, also aggregierten Inhalten sozusagen aus, die sich aus Daten ergeben. Weil in der Tat ja ist die Frage, ist jetzt für einen Endkunden oder eine Endkundin relevant, wo kommt die Radmutter am Auto irgendwie her, ja? Weiß ich nicht, ja. Also ich meine, das ist am Ende des Tages, ist es auch, glaube ich, einfach wieder was der Markt zeigen muss, ja, wohin gehen die Präferenzen der Kundinnen und Kunden, und dann muss man das den Unternehmen irgendwie überlassen, welche Daten geben sie preis. Der Witz bei der Sache ist aber, dass man, wenn man einen digitalen Produktpass, Leo hat es vorhin so schön gesagt, ja, vernünftig irgendwie aufsetzt, ja, dass man dann natürlich einfach sehr leicht darin variieren kann, auf welchem Level gibt man diese Informationen irgendwie wieder weiter. Ja, also ist es vielleicht zum Beispiel für einen Endkunden, für eine Endkundin relevant, einfach zu wissen, ja, in dieser kompletten Lieferkette des Autos wurden Menschenrechte eingehalten, so Haken dran. Ja, dann kann ich das vielleicht, wenn ich einen QR-Code scanne oder wie auch immer, dann das verifizieren, ja, da kann ich mir dann sozusagen sicher sein. Muss man da jetzt wissen, ne, du hattest gesagt, wo die Schraube irgendwie herkommt, weiß ich nicht. Aber das ist auch was am Ende des Tages, glaube ich, einfach der Markt sozusagen zeigen muss, wohin da die Präferenzen gehen. Aus Wirtschaftsinformatik-Sicht oder wirtschaftsinformatischer Sicht, technologischer Sicht, beschäftigen wir uns sozusagen erstmal damit zu gucken, in welchem Lösungsraum können wir überhaupt darüber diskutieren? Ja, also was ist technisch möglich? Wie kann man Informationen von A nach B übermitteln? Auf welchem Detailgrad, mit welcher Informationsdichte das dann sozusagen funktioniert oder zukünftig vonstatten gehen wird? Das ist was, glaube ich, einfach die Praxis, die Realität dann sagen muss. Aber erstmal diesen Lösungsraum überhaupt zu kennen, was geht, was ist möglich? Ja, das ist sozusagen die Aufgabe, die wir hier in der Forschung sehen.
Leo, vielleicht mal in deine Richtung gefragt, vielleicht eine Komponente, die wir jetzt noch gar nicht mit drin hatten, ist das Thema regulatorische Anforderung. Jetzt leben wir ja doch in der EU und wir nehmen jetzt im Dezember 2024 auf. Da gibt es auf den iPhones die Apple Intelligence noch nicht, obwohl sie in anderen Teilen der Welt schon benutzt wird, weil die EU da wirklich datenschutztechnisch immer sehr vorsichtig agiert. Wie könnte denn aus deiner Sicht ein verlässlicher Datenaustausch zwischen Unternehmen aussehen oder wo siehst du da vielleicht Chancen und Möglichkeiten, die man aktuell noch nicht ganz so nutzt oder wo vielleicht noch ungehobene Potenziale liegen?
Also das stimmt natürlich. Irgendwie der europäische Markt ist verhältnismäßig reguliert. Ich glaube, Deutschland nimmt dann auch nochmal eine Sonderrolle ein. Und ich denke, dass diese Regulierungen auch alle irgendwie begründet sind und sinnvoll sind. Und nichtsdestotrotz brauchen wir Systeme, dass wir Daten effizienter miteinander teilen. Und ich glaube, dass ganz viel informelles Datenteilen, so wie es heutzutage zwischen Unternehmen stattfindet, ist ganz weit davon entfernt, regulierungskonform zu sein am Ende. Ja, dass irgendwie Excel-Files und CSV-Dateien, die zwischen Unternehmen hin und her geschickt werden, wo irgendwie Klardaten drin sind, ist halt eigentlich keine rechtskonforme Lösung. Und es lassen sich, wenn man sie systematisch aufarbeiten würde, tatsächlich relevante Informationen daraus ziehen. Und ich glaube, wir müssen da einfach viel intensiver an den digitalen Lösungen und an digitalen Strukturen arbeiten, wie wir das hinkriegen. Und es gibt Technologien, also wir sprechen da von digitalen Identitäten, wie sich zum Beispiel ein interorganisationelles Access Rights Management oder Lese- und Schreibrechte realisieren lassen. Das könnte man auch innerhalb eines Ökosystems wie dem digitalen Produktpass realisieren, dass Unternehmen selbst souverän entscheiden können, wer darf denn jetzt eigentlich auf meine Daten zugreifen. Die Ansätze gibt es. Ich glaube, sie müssen noch konzeptionalisiert werden, sie müssen in bestehende IT-Infrastrukturen eingebettet werden und dann ist natürlich der Mittelstand oder es sind einfach viele deutsche Unternehmen auch gefragt, nochmal an ihrer IT-Infrastruktur zu arbeiten und einen gewissen Systematisierungsgrad in ihren Datenaustausch zu bekommen. Und das verlässlichste Tool ist halt nicht Excel und Mail, sondern es gibt deutlich effizientere Möglichkeiten und dann kann man auch regulatorisch compliant Daten austauschen.
was da in dem Kontext ganz, ganz spannend ist. Ja, es gibt gerade die Diskussion beziehungsweise auf der europäischen Ebene ja auch die Bestrebungen, die, ich sag mal, großen US-amerikanisch geprägten Plattformmodelle, ja, der sogenannten Hyperscalers, dann ein Stück weit eine Alternative dazu zu schaffen. Ja, weil, wie es Leo gerade gesagt hat, ja, viele Unternehmen teilen halt ihre Daten dann im Anhang von E-Mails in irgendwelchen Excel-Files, ja, wenn nicht sogar irgendwie noch per Fax im besten Falle, ja. Auch das gibt es heutzutage noch. Und eine andere Möglichkeit ist natürlich, diese Plattformmodelle sozusagen zu nutzen, ja, wo es dann halt einfach ein zentrales Unternehmen gibt, das so eine Datenaustauschplattform verwaltet, ja, beziehungsweise das als Service sozusagen anbietet. Das gibt es auch, aber die EU hat sich ja ganz aktiv dazu entschieden zu sagen, ja, wir wollen eine Alternative dazu mit einem europäischen Gedanken von Datensouveränität eigentlich irgendwie ins Leben rufen, ja, da verschiedene Initiativen starten. Das ist das, was man vielleicht unter dem Stichwort Datenräume auch irgendwie kennt, ja, weil man halt sagt, diese Hyperscaler-Modelle, die beinhalten jetzt nicht das europäische Verständnis eben davon, wie eine digitale Infrastruktur, wie digitale Ökosysteme, wie digitale Datensouveränität am Ende des Tages funktionieren soll. Und da gibt es gerade echt ein paar interessante und spannende Ansätze in diesem ganzen Kontext. Datenräume, Gaia-X ist da ein Thema, ja, da gibt es die sogenannten X-Projekte, Catena-X, Energy-Data-X beispielsweise, jetzt wieder im Energiebereich, wo man eben genau das versucht, was Leo gerade skizziert hatte, nämlich digitale Lösungen und Wege zu finden, wie man quasi selbst souverän Daten teilen kann, ja, zwischen Unternehmen dann am Ende des Tages. Ein Ansatz, wie man sowas technologisch umsetzen kann, sind dann sicherlich digitale Identitäten.
Ich glaube, jetzt hatten wir schon sehr, sehr viel mit dabei. In Anbetracht der Zeit hätte ich jetzt, glaube ich, gerne euch beiden dann jeweils noch so eine kleine Abschlussfrage gestellt. Was denn aus eurer Sicht, was wir vielleicht auch noch nicht im Thema oder im Gespräch jetzt behandelt hatten, was denn so die wichtigsten Entwicklungen und Trends sind, die ihr aus eurer Sicht gerne noch hier platziert hättet, wo ihr sagt, da sollte ein größerer Fokus drauf gelegt werden und da beschäftigt ihr euch schon damit und da können wir große Entwicklungssprünge in der nächsten Zeit erwarten. Gerne Leo, du zuerst.
Genau, ich glaube, es ist unglaublich wichtig, dass wir uns nochmal gezielter damit beschäftigen, wie sich Geschäftsmodelle auf Grundlage von Nachhaltigkeitsdaten beziehungsweise realisieren lassen und dass wir ganz klar aufzeigen, okay, dass wenn Unternehmen sagen, wir gehen diesen Digitalisierungsschritt, weil wir irgendwie Nachhaltigkeitsdaten zur Verfügung stellen wollen, weil wir compliant sein wollen, dass sie dann darauf aufbauen, auf den sinnvollen Daten, die sie haben, auch Rieseneffizienzgewinne heben können und dass wir da als Wirtschaft auch die Möglichkeit haben, nochmal einen Schritt nach vorne zu gehen. Und insofern ist einfach dieser Fokus, ja okay, wir müssen auch nochmal ganz klar aufzeigen, was sind denn die Geschäftsmodelle, die dahinter stehen, ja, und was so Effizienzgewinn ist halt gesellschaftlich interessant und für Unternehmen aber auch ein Potenzial, Gewinne zu erwirtschaften. Und ich glaube, diese Komponente muss man zusammendenken, sonst die Debatte in Deutschland ist ja immer sehr negativ über Nachhaltigkeitsdaten und irgendwie Reportingpflichten. Und es wird wenig über die Chancen diskutiert, aber dann einfach nochmal ganz klar daran zu arbeiten, was sind denn die Geschäftsmodelle, die dahinter stehen können, was sind die Gewinne, die sich für Unternehmen tatsächlich realisieren lassen und was sind die gesellschaftlichen Gewinne, die wir aus einer CO2-ärmeren Art des Wirtschaftens gewinnen können. Und da einfach auch nochmal so einen positiveren Diskurs hinzubekommen, dass wir Lösungen haben, dass wir als Industriestandort Deutschland Lösungen schaffen können und dass wir darin gut sind und dann irgendwie auch wieder die Wirtschaft nach vorne bringen. Das ist, glaube ich, für mich derzeit, wenn ich auch den politischen Diskurs so verfolge, ganz wichtig nochmal zu platzieren, dass super viele Potenziale in den Daten, die wir heben und verarbeiten, liegen und die würde es sich lohnen, auszuschöpfen.
direkt den Ball zu dir rüber. Ja. Siehst du das ähnlich? Oder?
Hundertprozentig, ja. Wäre, glaube ich, auch komisch, wenn nicht, um ehrlich zu sein. Nein, aber im Ernst, ja, den Punkt, den Leo gerade angesprochen hatte, das ist was, was wir schon in Ansätzen bei ganz vielen Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, aus der Industrie sehen. Ja, also ausgehend von diesem Push durch die Regulatorik, Stichwort Reporting-Pflichten, ja, aber ausgehend von diesem Push und beschäftigen sich Unternehmen jetzt einfach viel mehr mit Daten, mit Dateninfrastrukturen, mit Nachhaltigkeitsdaten. Und der Witz dabei ist, und das ist das, was wir mit vielen Unternehmen gerade machen, ist nämlich die Frage danach, wie setze ich jetzt ein beispielsweise Reporting-Modell, eine Reporting-Struktur in meinem Unternehmen so auf, dass ich es natürlich nicht nur für die regulatorische Anforderung des Reportings verwenden kann, sondern dass ich darauf dann auch ganz spezifische Analysen fahren kann, um eben, ja, Leo hatte das Stichwort Geschäftsmodelle gebracht, um dann eben auch Geschäftsmodelle, vielleicht zusätzliche Services realisieren zu können, die mir dann sozusagen auch wieder einen wirtschaftlichen Mehrwert am Ende des Tages bringen. Ja, und das ist genau die Richtung, in der man dieses Thema aus einer Unternehmenssicht auch tatsächlich denken muss, mit den Anforderungen sozusagen, die regulatorisch kommen oder die auch teilweise regulatorisch schon da sind, sich jetzt zusammenzusetzen und zu überlegen, wie kann ich meine IT-Systeme, die ich dafür zwangsläufig brauche, ja, wir hatten jetzt gerade viel über das Thema Daten und so weiter gesprochen, Dateninfrastrukturen gesprochen, wie kann ich diese Systeme so adaptieren, direkt von Anfang an jetzt quasi so aufbauen oder umbauen, dass ich auch einen wirtschaftlichen Mehrwert am Ende des Tages dann davon mir verspreche, ja, oder tatsächlich dann auch erreichen kann. Ja.
Okay, ich glaube, da war sehr, sehr viel dabei. Vielen Dank erstmal an der Stelle. Und um jetzt zum Abschluss noch den ganz großen Bogen zum Anfang vom Gespräch zu schließen, für alle, die sich jetzt für die Themen interessieren oder die sich denken, wow, das klingt spannend, das sind die ganz großen Themen, die uns beschäftigen, da würde ich mich vielleicht gerne engagieren. Gerne nochmal den Ball zu euch, wenn ihr nochmal einen spezifischen Werbeblock einbauen mögt, das können wir dann auch gerne verlinken in der Folge, wo sich Menschen, die sich dafür interessieren, dann melden können.
Ja, gerne jederzeit beim Fraunhofer FitWI, gerne bei Marc, einfach per Mail. Marc und Jens sind die Ansprechpartner, wenn es darum geht, Informationen zu Lehrveranstaltungen, zu möglichen möglicher studentischer Mitarbeit abzufragen. Genau. Ich glaube, die haben da den besten Überblick. Und ansonsten, wenn es direkt ums Recruiting geht, kann man auch, glaube ich, auf unserer Website gerne mal suchen und einfach eine Mail schicken an die Infoadresse.
Genau, die Website ist fim-rc.de, also fim-rc.de. Da sind auch nochmal alle Informationen. Ja, ich hatte ja noch ganz am Anfang die Kollegen von uns angesprochen, die auch hier an der THA quasi Lehre machen. Ja, von daher genau, gerne auf die Seite gucken, meldet euch einfach gerne bei uns irgendwie direkt per Mail oder per LinkedIn oder wie auch immer. Wir freuen uns da immer ja über den Austausch, sowohl natürlich ja mit Unternehmen und der Wirtschaft, ich glaube, das ist rausgekommen, aber sozusagen mit unserem akademischen Hochschulhut sozusagen auch immer mit Studierenden.
Super, vielen Dank ihr beide, schön, dass ihr mitgemacht habt.
Danke für die Einladung.
Danke für die Einladung.